Es ist immerhin ein erster Schritt, dass Steinmeier da gewesen ist. Aber wenn er es wirklich ernst meint mit einer Aufarbeitung der deutschen Geschichte und der deutschen Kolonialverbrechen, dann hätte er sich auch mit den Begriffen Genozid, Reparation und Ähnlichem beschäftigen können. Dies hat er nicht getan. Aus meiner Sicht müsste da sehr viel mehr getan werden, um Gerechtigkeit wiederherzustellen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über die deutschen Kolonialverbrechen in Ostafrika, dem heutigen Tansania. Im Jahr 1905 lehnten sich Teile der lokalen Bevölkerung im Machi-Machi-Aufstand gegen die Deutschen auf. Der Widerstand wurde vom Kaiserreich brutal niedergeschlagen, Hunderttausende durch eine Politik der verbrannten Erde getötet. Mein Gast Art van Riel wirft in seinem Buch Der verschwiegene Völkermord einen Blick auf dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte. Hier im Dissens-Podcast sprechen wir über die Hintergründe des Machi-Machi-Kriegs, Lücken in der deutschen Debatte um Kolonialverbrechen und Möglichkeiten der Wiedergutmachung. Ich bin euer Host Lukas Andreka und das ist der Dissens-Podcast. Danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Lukas.
Ja, wir wollen sprechen über die deutschen Kolonialverbrechen in Ostafrika, dem heutigen Tansania, den antikolonialen Widerstand im Machi-Machi-Krieg oder Aufstand und natürlich auch dem Umgang mit der Kolonialgeschichte heute. Art, die kritische Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die das deutsche Kaiserreich in der Kolonie Ostafrika begangen hat, ein Völkermord, wie du es nennst, die ist noch immer kein großes Thema. Dabei schreibt sich unser Land ja gern auf die Fahnen oder die Eliten auch, ne, dass wir Geschichte gut aufarbeiten. Du selbst schreibst in deinem Buch aber davon, dass wir diesen Teil deutscher Geschichte verdrängen und vergessen und sprichst im Titel sogar von Verschweigen. Und das impliziert ja so ein bisschen, dass dieser Völkermord geschichtspolitisch sehr bewusst unter den Teppich gekehrt wurde oder noch immer wird, ne? Also wie würdest du für den Anfang vielleicht mal diese Erinnerungspolitik an dieser Stelle beschreiben? Und was sind aus deiner Sicht auch die Gründe für diese kollektive Blindheit gegenüber den deutschen Kolonialverbrechen im heutigen Tansania?
In Bezug auf den Machi-Machi-Krieg und auf den damit begangenen Völkermord durch das deutsche Kolonialreich gibt es in Deutschland keine wirkliche Erinnerungspolitik. Das lässt sich historisch erklären nach dem Verlust der deutschen Kolonien im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg 1919 herrschte in der Weimarer Republik eine kolonialrevisionistische Stimmung vor. Das heißt, dass viele politische Parteien, einflussreiche industrielle Bankiers, Adlige weiter in der Meinung gewesen sind, Deutschland habe ein Anrecht auf Kolonien. In der Zeit des Nationalsozialismus, die dann folgte auf die Weimarer Republik, gab es einen kolonialen Kult, der betrieben worden ist, eine Verherrlichung der deutschen Kolonialzeit. Und in der Bundesrepublik herrschte in weiten Kreisen eine Meinung vor, dass die Deutschen den Menschen in den Kolonien die sogenannte Zivilisation gebracht hätten durch Missionen, durch christliche Missionen, durch Schulen, Infrastrukturprojekte und so weiter. Und in diesem Denken wurden die Verbrechen, die in den Kolonien begangen worden sind, die zusammenhängen mit der Ausbeutung von Menschen, von Bodenschätzen und so weiter, unter den Teppich gekehrt. Man sprach einfach nicht darüber, weil das dieses Bild ins Wanken gebracht hätte, von dem man habe doch diesen Menschen den Fortschritt gebracht in den Kolonien.
Und wir wollen darüber natürlich nachher auch noch sprechen, ein bisschen detaillierter, aber wie ist es denn heute mit der Erinnerungspolitik? Denn auf Druck von AktivistInnen, auf Druck von WissenschaftlerInnen und vor allem natürlich auf Druck von Menschen aus den ehemaligen deutschen Kolonien, ne? Also sei es im heutigen Namibia oder sei es eben auch in Tansania, sieht sich ja die Bundesrepublik oder die Bundesregierung, zuletzt Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, dazu gezwungen, auch genauer hinzuschauen. Und wir hatten diesen Besuch Ende 2023 von Frank-Walter Steinmeier in Tansania. Da war er in dem Ort Songea im Süden von Tansania. ein Ort war, an dem Widerstand geleistet wurde und an dem auch viele WiderstandskämpferInnen hingerichtet wurden von den deutschen Kolonialverbrechern. Und dort hat er um Verzeihung gebeten, ne? Also die Nachfahren, und hat auch gesagt, die Bundesregierung möchte jetzt alles daran setzen, diese Zeit der Ausbeutung und Gewalt gemeinsam mit Tansania heute aufzuarbeiten. Also ist das aus deiner Sicht jetzt sowas wie eine erinnerungspolitische Wende, oder wie würdest du das kurz und knackig bewerten, weil wir wollen dann nachher natürlich auch noch ein bisschen drüber reden.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Also in Bezug auf Namibia, dass es ausging von Aktivistinnen und Aktivisten, die eine Erinnerungspolitik von Deutschland eingefordert haben, die Reparationen von Deutschland eingefordert haben, die Verhandlungen eingefordert haben zwischen Deutschland und Namibia wegen des Völkermords an den Herero und Nama, und sich die Bundesregierung irgendwann dazu gezwungen sah, sich ja auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man darf auch nicht die Rolle von Historikerinnen und Historikern unterschätzen in diesem Zusammenhang, die auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass der Völkermord an den Herero und den Nama bekannter geworden ist. In Bezug auf Tansania stellt sich die Sache etwas anders dar, weil es da nicht diese großen Initiativen von Aktivistinnen und Aktivisten gegeben hat oder auch von der Politik ähnliche Forderungen an Deutschland zu stellen. Es hat immer so vereinzelt Forderungen gegeben von Politikern, auch Mitgliedern des tansanischen Kabinetts, die aber dann auf Widerspruch gestoßen sind von der tansanischen Staatsspitze, weil die um gute Beziehungen zu Deutschland bemüht ist, vor allem um wirtschaftliche Beziehungen. Und man muss bedenken, beim Besuch von Frank-Walter Steinmeier, er ist mit einer großen Wirtschaftsdelegation in Tansania gewesen. Das war der Hauptgrund für seinen Besuch. Und der Besuch in Songea, bei den Gräbern von den deutschen damals hingerichteten Maji-Maji-Kriegern, und des Maji-Maji-Museums in Songea, war eine Geste der Höflichkeit, eine Geste der Anerkennung des kolonialen Unrechts. Allerdings kritisch muss man sehen, dass Frank-Walter Steinmeier den Begriff des Völkermords nicht benutzt hat. Er hat nicht über Reparation oder Ähnliches geredet, die eigentlich ein Thema sein sollten, weil die Regionen des damaligen Maji-Maji-Krieges, die sozusagen entvölkert worden sind, weil massenhaft Menschen umgebracht worden sind, die hängen immer noch sehr weit zurück, was Entwicklungsziele angeht, Zugang zu Schulen, Wasser und Ähnlichem, was da eigentlich dringend nötig wäre, Hilfe zu leisten für die Menschen. Und das Ziel meines Buches ist es, tansanischen Menschen, die sonst in Deutschland nicht gehört werden, eine Stimme zu geben. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, mit Diplomatinnen, Diplomaten, mit Aktivistinnen, Aktivisten, Historikern, Historikerinnen, und sehe es als wichtigen Beitrag, dass man in Deutschland auch lernt, wenn es eine gemeinsame Geschichte von zwei Staaten gibt und solch schwere Verbrechen begangen worden sind, auch vermehrt sich mit den Stimmen der Nachfahren dieser Opfer zu beschäftigen.
Also wenn du es mal auf den Punkt bringen müsstest, jetzt nagel ich dich fest, wie würdest du den Stand quasi der Erinnerungskultur und Politik dann mit Bezug auch auf die Themen, die du jetzt schon angeschnitten hast, Entwicklungspolitik, dann heute beschreiben? Also für mich entsteht dann oft der Eindruck, es ist vordergründig so ein bisschen eine Anerkennung da, vielleicht auch so ein bisschen aufgrund des Drucks und um auch ein reines Gewissen zu haben. Aber wenn es dann um Konsequenzen, um reale Konsequenzen geht und auch um eine tiefergehende Auseinandersetzung, sei es, dass hier in den Schulen das in die Lehrpläne kommt, richtig forciert, oder sei es eben in der Frage, wie gestaltet man eine Entwicklungspolitik neu, ja, dass da wenig Konsequenzen rausfließen.
Auf jeden Fall, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Es findet alles sehr oberflächlich statt, und wenn man sich tiefergehend mit der Thematik beschäftigen würde, müsste man natürlich auch Themen auf die Tagesordnung bringen, wie neokoloniale Ausbeutung von Ländern in der Dritten Welt. Denn wenn Wirtschaftsbeziehungen aufgebaut werden, Handelsbeziehungen, geschieht das ja vor allem zum Vorteil der Staaten des globalen Nordens. Und somit werden koloniale Abhängigkeiten von früher werden eben auch fortgeführt.
Ja. Ja, und du hast schon erwähnt, den Begriff Völkermord. Du bewertest das Ganze, was da passiert ist, als Völkermord und auch Historiker zum Beispiel aus dem heutigen Tansania. Und Völkermord verjährt ja nicht nach UN-Recht und da schließen sich dann dementsprechend ja auch diese konkreten Fragen nach Reparationen an, wenn man diesen Begriff dann verwendet. Deswegen hat es Deutschland ja auch tunlichst vermieden, in Bezug auf Namibia lange davon zu sprechen. Heute tut man das, hat es anerkannt und es wird trotzdem noch drum gekämpft von den Nachfahren, dass tatsächlich konkret Reparationen auch passieren. Da gab es ja nur diese Zahlungen an den namibischen Staat, ja, also nicht direkt an die Menschen und das war ja auch nur in der Höhe von der Standardentwicklungshilfe, so wie ich es verstanden habe, ne?
Ja, genau deswegen ist das Abkommen auch noch nicht ratifiziert in Namibia. Also der von der namibischen Regierung eingesetzte Rat der Chiefs hat das als Unverschämtheit abgetan, was da von deutscher Seite angeboten worden ist, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Und deswegen ist das Abkommen noch nicht ratifiziert zwischen Deutschland und Namibia. Es liegt aber vor. In Bezug auf Tansania und die Kolonie Deutsch-Ostafrika von einem Völkermord zu sprechen, ist deswegen richtig, wenn man sich die Opferzahlen alleine anguckt. Es sind bis zu 300.000 Menschen im Zuge dieses Maji-Maji-Krieges gestorben, vor allem Zivilisten und Zivilistinnen in der Mehrzahl, die Krieger und Kriegerinnen in einer deutlich geringeren Zahl. Und die meisten Menschen sind gestorben durch eine von Menschen herbeigeführte Hungersnot. Die deutschen Kolonialtruppen haben gegen den Guerillakrieg der Maji-Maji-Kämpferin in dem Sinne reagiert, dass Getreidespeicher zerstört worden sind, dass Felder zerstört worden sind, dass ganze Dörfer zerstört worden sind und die Menschen nach und nach verhungert sind, an Krankheiten gestorben sind in der Kriegsregion. Und 300.000 Menschen, das war ein Drittel der Bevölkerung in diesem Kriegsgebiet. Und nach der Definition der Vereinten Nationen ist ein Völkermord auch dann einer, wenn Menschen Bedingungen auferlegt werden, die zu einem massenhaften Tod führen. Und diese Bedingungen wurden ihnen eben auferlegt durch die Zerstörung von Nahrungsmitteln, von Getreide, Getreidespeichern, Feldern und so weiter. Und deswegen ist es auch schlüssig, hier von einem Völkermord zu sprechen. Oswald Masebo, der Professor für Geschichte, ist an der Universität in Dar es Salaam. Mit dem habe ich allerdings nur ein Telefoninterview geführt. Das Treffen ist leider nicht zustande gekommen in Tansania. Aber seine Klarheit in der Analyse der tansanischen Geschichte hat mich tief beeindruckt und er hatte eine differenzierte Sicht auf diese Geschichte und er ist jemand, der die These teilt, dass es einen Völkermord dort gegeben hat im Süden der Kolonie, wobei man auch sagen muss, dass diese These nicht von allen Menschen in Tansania auch so weit geteilt wird, so wie ich es vermute, aber eben auch aus politischen Gründen, weil dann die Frage eben aufkommen würde, welche Forderungen an Deutschland auf dieser Basis gestellt werden. Und da sind große Teile der tansanischen Politik doch eher zurückhaltend.
Aber so wie ich es verstanden habe, spielt der ganze Maji-Maji-Krieg und der Aufstand natürlich im nationalen Bewusstsein eine Riesenrolle. So, also das lernen, glaube ich, die Kids schon in den Familien, in den Schulen. Es gibt Gedenktage und so weiter. Also, aber dann gibt es natürlich auch diese Konflikte, wie dann damit verfahren, oder?
Ja, ganz gleich mit welchen Menschen man in Tansania spricht oder auf den Maji-Maji-Krieg anspricht, jeder weiß Bescheid, jeder kennt die grundsätzlichen Daten des Krieges, weiß, worum es geht, weil es bereits in der Grundschule gelernt wird. Und das spielt im tansanischen Nationalgefühl deswegen so eine große Rolle, weil man muss sich vorstellen, nach der Unabhängigkeit Tansanias von den Briten in den 60er Jahren hatte man ein Land innerhalb von Staatsgrenzen, das umfasste Gruppen, die 125 verschiedene Sprachen gesprochen haben, die unterschiedliche Geschichte hatten, die unterschiedliche Kultur hatten, die teilweise auch früher miteinander verfeindet gewesen sind, sich gegenseitig bekriegt haben. Und der damalige Staatspräsident Julius Julius Nyerere hat deswegen das Gedenken an den Maji-Maji-Krieg gefördert, weil er gesagt hat, das ist doch eine Zeit gewesen, in der so viele unterschiedliche Gruppen in unserem Land gemeinsam gekämpft haben für nationale Einheit, für nationale Unabhängigkeit und alle Differenzen, die es früher mal gegeben hat, zwischen uns beiseite gelassen haben. Und so soll es auch für die Zukunft sein in unserem gemeinsamen tansanischen Staat. Und das hat funktioniert. Es hat Swahili hat sich als Nationalsprache durchgesetzt und es gibt im Unterschied zu anderen afrikanischen Staaten keine größeren Spannungen, zumindest nicht auf dem tansanischen Festland. Menschen mit unterschiedlichen Religionen, etwa 40% gehören unterschiedlichen christlichen Kirchen an, 40% sind Muslime, 20% andere Religionen. Es leben viele Inder in diesem Land. Die leben sehr friedlich zusammen. Es gibt allein auf Sansibar gibt es noch separatistische Bestrebungen.
Über einen Aspekt würde ich doch noch kurz gern mit dir sprechen, nämlich wie in Tansania selbst über das Thema Völkermord und dann die möglicherweise daraus folgenden Reparationsforderungen, wie da drüber debattiert wird, denn du hast es gesagt, juristisch spricht schon einiges dafür auf jeden Fall, dass Tansania oder ganz konkret bestimmte Bevölkerungsgruppen ein Anrecht auf Reparationen hätten. Und im Gegensatz aber zu anderen afrikanischen Staaten und karibischen Staaten hat die Regierung dort das nie zum Thema gemacht, ja, also Reparationsforderungen. Und meines Wissens nach ging es jetzt auch einem Teil der Nachkommen, als der Steinmeier in Songea war, gab es diese Forderung auch nicht von denen, dass Deutschland Reparationen zu zahlen habe, sondern da stand sehr im Fokus die Restitution von Schädeln, was natürlich ein eigenes wichtiges Thema ist. Also die Deutschen haben dann auf widerlichste Art im Kaiserreich dann noch von umgebrachten WiderstandskämpferInnen oder aus der Bevölkerung allgemein Schädel mit nach Deutschland gebracht und dort dann in Museen ausgestellt und die liegen bis heute noch irgendwo in Archiven und so. Und also das ist ja ein eigenes wichtiges Thema, dass diese Schädel rückgeführt werden, ne? Aber mit Blick auf das Thema Völkermord, die Bewertung der Geschehnisse als Völkermord und mit Blick auf eine Reparationsforderung, kannst du da mal uns ein bisschen erklären, wie da die Debatte in Tansania selbst ist? Also welche Stimmen gibt es da? Und genau, vielleicht dann auch einen kleinen Ausblick geben, wie es da deiner Ansicht nach, was da vielleicht Szenarien wären, wie es in den Beziehungen, den deutsch-tansanischen Beziehungen irgendwie weitergeht in der Frage.
Ja, um erstmal auf die Schädel zu sprechen zu kommen, die du angesprochen hast, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Es gibt von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein Projekt über DNA-Analyse herauszufinden, wem diese Schädel, die in Deutschland immer noch lagern, wem die zugeordnet werden. Denn es ist sehr wichtig, nach bestimmten Riten die Menschen auch mit dem Schädel zusammen zu beerdigen in Tansania, damit die Toten auch ihre Ruhe finden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass das jetzt schnell vorangebracht wird. Die Frage der Reparation, es wurde vereinzelt in den vergangenen Jahren von manchen Politikerinnen und Politikern in Tansania gefordert, die aus Regionen kommen, die von dem Maji-Maji-Krieg schwer betroffen sind und die heute noch, was den Entwicklungsstandard angeht, noch weiter zurückhängen, dass die Forderung stellen, wir haben es doch auch besonders nötig, wir brauchen solche Zahlungen. Es sind einfach Zerstörungen der Infrastruktur, die stattgefunden haben. Die Menschen haben extrem weite Wege, um zu Schulen zu kommen, zu sauberem Wasser und Ähnlichem. Und eine weitere Folge in dieser Region vom Kolonialismus erst der Deutschen und dann der Briten ist das Entstehen von Nationalparks. Es ist nämlich so, dass in diesen Gebieten früher Menschen gelebt haben, die im Zuge des Maji-Maji-Kriegs erst ermordet worden sind und dann später von der deutschen Kolonialherrschaft und auch von den Briten vertrieben worden sind, um Nationalparks zu schaffen, die heute Attraktion für Touristen und Touristinnen sind, die dort denken, hier sehe ich die unberührte Natur, wie sie schon immer gewesen ist, und nicht auf die Idee kommen, dass das Folgen einer genozidalen Politik gewesen ist und von der massenhaften Vertreibung von Menschen und heute auch immer noch negative Folgen hat für Viehhirten, die nicht dieses Gebiet betreten dürfen, ihre Rinder woanders weiden lassen müssen. Und auch das ist bis heute ein Problem für diese Menschen. Es finden auch weiterhin Vertreibungen auch statt, auch von der tansanischen Regierung aus Profitgründen, um neue Nationalparks auch zu schaffen.
Ja, spannend. Das ist, glaube ich, auch nicht nur in Tansania ein Thema, ne? Also
es gab auch andere Forderungen. Ich habe mit dem tansanischen Botschafter in Deutschland, mit Herrn Abdallah Possi, ein Interview geführt zum mein Buch und seine Idee war, da gab es auch deutsch-tansanische Gespräche zu, das Skelett des Brachiosaurus, das in dem Naturkundemuseum in Berlin ausgestellt wird, dass dieses oder eine Kopie davon nach Tansania gebracht wird. Denn diese Knochen dieses gigantischen Dinosauriers sind in der Zeit des Maji-Maji-Krieges von den Deutschen ausgegraben worden und nach Deutschland gebracht worden. Also es handelt sich also hier um einen Raub von einem wichtigen archäologischen Fund. Und Museumsdirektoren in Tansania sagen, wenn dieser archäologische Fund bei uns ausgestellt werden würde, das wäre auch etwas, was nachhaltig helfen könnte, nämlich mehr Touristen, mehr Einnahmen für uns. Und es ist etwas, was uns früher geraubt worden ist. Und diese Forderung finde ich absolut nachvollziehbar.
Ja, spannend. Ja, Ad, lass uns mal eine kleine Geschichtsstunde machen für unsere ZuhörerInnen auch und auch für mich, denn ich habe, wie wahrscheinlich die allermeisten, die uns jetzt hier zuhören, in der Schule und anderswo nichts über den Maji-Maji-Aufstand gehört. Und wenn bei mir in der Schule die Kolonialgeschichte vorkam, dann so wie du es eingangs erwähnt hast, so sehr verharmlosend, da wurde irgendwie den Wilden die Zivilisation gebracht, ne? Und gar nicht die rassistische Ideologie und die Ausbeutungsregime dahinter, die wurden einem nicht näher gebracht. Also vielleicht kannst du uns tatsächlich mal ein bisschen was zur Vorgeschichte sagen und fangen wir vielleicht mal da an, wie sich eigentlich die Kolonialherrschaft des Kaiserreiches in Deutsch-Ostafrika im heutigen Tansania überhaupt konstituiert hat. Vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen und wie dann auch die Deutschen in der Kolonie Ostafrika vorgegangen sind. Vor allem würde mich da interessieren, wie haben sie die brutale Ausbeutung, zu welchem Zweck organisiert? Genau, und das haben sie ja vor allem auch mit Zwangsarbeit gemacht.
Ja, es war zunächst ein Projekt von deutschen Handelsgesellschaften, von deutschen Firmen, verbunden mit dem Namen Karl Peters. Die sind in das Gebiet der späteren Kolonie Deutsch-Ostafrika gegangen und haben lokale Oberhäupter dazu gedrängt, Papiere zu unterschreiben, ohne dass sie wussten, was überhaupt der Inhalt dieser Papiere ist. Teilweise wurden sie unter Druck gesetzt, teilweise wurde ihnen versprochen, militärische Unterstützung aus Deutschland vielleicht eines Tages gegen Feinde in der Region. Aber dazu mussten sie sich eben unter den sogenannten Schutz des Kaisers begeben. Und was hinter dieser Strategie stand, war eben sich das Land dieser Menschen unter den Nagel zu reißen. Das haben eben diese Handelsgesellschaften dann nach und nach getan. Es kam zu Konflikten und dann haben sie im Kaiserreich um militärische Unterstützung gebeten, die sie dann auch bekommen haben. Und so sind dann diese sogenannten Schutztruppen, die ja für den Schutz der Handelsgesellschaften zuständig waren, aber eben auch für brutale Verbrechen an der einheimischen Bevölkerung verantwortlich gewesen sind, entstanden. Und das Kaiserreich hat dann die Verantwortung für diese Kolonie übernommen, hat eben dieses Ausbeutungsregime vorangebracht. Im Kaiserreich war zum Beispiel der Reichskanzler von Bismarck erst nicht begeistert von diesen Ideen, selber Kolonien zu erwerben, weil er, wie einige andere Politikerinnen, auch der Meinung gewesen ist, dass das ein Minusgeschäft werden könnte, diese Kolonialpolitik. Genau, also es hat nicht den Ertrag erbracht, den man sich erhofft hat. Und deswegen ist versucht worden, immer weiter diese Kolonien auszupressen. Es sind immer weitere Steuern erhoben worden, Kopfsteuern, Hüttensteuern und so weiter. Und mit diesen Steuern sind die Einwohnerinnen dieser Kolonien in eine Schuld getrieben worden, in eine Steuerschuld, weil sie diese nicht bezahlen konnten. Und auf dieser Basis hat man sie dann zur Zwangsarbeit verpflichtet auf den Plantagen der Deutschen.
Und was waren da quasi, also die Erzeugnisse, also was war da für die Kolonialherrscher von Interesse?
Sisal war von Interesse, Baumwolle war von Interesse. Das waren so einige Sachen, die angebaut worden sind auf den Plantagen. Kautschuk war wichtig für die heimische Industrie, um nur einige zu nennen.
Und wie war das, bis es zum Machi-Machi-Aufstand kam, der ja da auch sehr viele Ethnien verbunden hat? Gab es da vorher schon Widerstandsversuche?
Ja, also die Geschichte der Kolonie Deutsch-Ostafrika ist geprägt von militärischen Auseinandersetzungen. Es hat einen jahrelangen Aufstand gegeben, Widerstand der Hehe, die im Landesinneren von Tansania leben, verschiedene weitere Aufstände und der Maji-Maji-Krieg. Ich sehe ihn als Höhepunkt dieser Aufstandsbewegung, dieser Widerstandsbewegung, die die Fremdherrschaft der Deutschen loswerden wollten.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine kleine, aber wichtige Message, denn dieser Podcast hier, der braucht euren Support, damit ich Dissens weiterhin kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann, brauche ich noch ein paar mehr Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich immer noch neue Leute, um die Zukunft von Dissens auch zu sichern. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist und wenn du es dir leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mit deiner Mitgliedschaft finanzierst du nicht nur meine Arbeit am Podcast, sondern auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken dir auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Art van Riel, Der verschwiegene Völkermord, zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Art van Riel über den Machi-Machi-Aufstand und die deutschen Kolonialverbrechen in Ostafrika. Ja, es war dann das Jahr 1905, in dem sich dann im Süden von Deutsch-Ostafrika eine breite Koalition ethnischer Gruppen gegen die Ausbeutung und Landraub auflehnte. Und das ist heute dann als Machi-Machi-Krieg bekannt. Die haben 2 Jahre lang durchgehalten mit ihrem Widerstand, bevor der dann endgültig niedergeschlagen wurde von den deutschen Kolonialherrschern. Wie haben die es denn geschafft oder wie ist dieser Aufstand zustande gekommen? Da spielte ja, glaube ich, auch diese Vorstellung von Machi, das heißt ja im Suaheli Wasser, wie ich gelernt habe. Und damit ist ja so eine Vorstellung von magischem Wasser verbunden, was irgendwie Kraft gegen die Fremdherrscher gibt. Also vielleicht kannst du das mal erklären. Wie kam es dann zu dem Aufstand und wie haben da die WiderstandskämpferInnen es dann auch geschafft, da im Süden des Landes zumindest da auch so eine breite Koalition zu schmieden zwischen halt wirklich unterschiedlichen Völkergruppen zum Beispiel, ne?
Das Magie ist tatsächlich das vereinigende Element gewesen. Dieses Zauberwasser, das man sich über den Kopf schütten konnte, das man trinken konnte oder in einem Amulett um den Hals tragen konnte, das wurde verteilt.
Also es war nicht nur eine Vorstellung, sondern es war wirklich was Materielles.
Ja, es hat tatsächlich existiert, dieses Magie. Das wurde von sogenannten Heilerinnen und Heilern, wurde es verteilt an die Krieger und ihnen wurde gesagt, und dass dann sich die Gewehrkugeln der Deutschen in Wasser verwandeln würden. Also es ist eine symbolische Sache. Also wenn ihr dieses Magi zu euch nehmt, dann wir machen euch Mut damit und ihr werdet dann diesen Krieg auch gewinnen. Es kann nichts mehr was euch anhaben. Die Wirkung hat natürlich nicht in dem Sinne, es ist nicht eingetreten des Magis, aber es ist eben ein gemeinsamer Kult eine gemeinsame Vorstellung, die unterschiedliche Gruppen, die vorher verfeindet waren, zusammengebracht hat. Und ja, es hat zunächst große Erfolge gegeben. Der Maji-Maji-Krieger nach Ausbruch des Krieges haben sie weite Teile der Kolonie im Süden unter ihre Kontrolle gebracht. Die Deutschen mussten Verstärkung anfordern und es sind hauptsächlich sogenannte Askari eingesetzt worden. Also Askari ist der Begriff im Swahili für Krieger und das sind eben Söldner gewesen, die in teilweise auch anderen Ländern angeworben sind, aus dem heutigen Sudan, aus Ägypten und die dort eingesetzt worden sind. Also man muss sich so vorstellen, dass eben die Befehlshaber vor allem Deutsche gewesen sind, aber die eingesetzten Krieger in diesem Kolonialkrieg sehr viele Askari gewesen sind, die auch viele unglaubliche Grausamkeiten begangen haben und haben dann, weil sie militärtechnisch stark überlegen gewesen sind, dann die Maji-Maji-Krieger und Kriegerinnen immer weiter zurückgeschlagen, bis diese sich auf den Guerillakampf zurückgezogen haben, von dem ich bereits geredet habe, der dann dazu führte, dass die Deutschen auf die Strategie der verbrannten Erde setzten.
Mhm. Du hast schon davon gesprochen, dass die Deutschen dann gegen diesen Guerillakrieg dann eine Strategie der verbrannten Erde und wirklich eine Strategie, eine genozidale Strategie angewendet haben. Hast auch schon die Zahl erwähnt. Heutige Historiker in Tansania gehen so von 250 bis 300.000 Menschen aus, die in Deutsch-Ostafrika von den Kolonialherrschern, von den sogenannten Schutztruppen umgebracht wurden. Die wenigsten davon direkt im Kampf, die allermeisten eben durch eine herbeigeführte Hungersnot. Also kannst du vielleicht nochmal ein bisschen erzählen oder verdeutlichen, diesen Vernichtungswillen, der ja nicht in einem Befehl niedergeschrieben wurde, der jetzt auch in Archiven irgendwie einlesbar ist. Aber vielleicht kannst du mal anhand von vielleicht auch Personen auf deutscher Seite deutlich machen, diesen Vernichtungswillen und wie dann da auch vorgegangen wurde.
Ja, es hat tatsächlich nicht diesen Vernichtungsbefehl gegeben wie in Deutsch-Südwestafrika. Da hat es den von Lothar von Trotha gegeben, der gesagt hat, treibt die Herero in die Wüste und lasst sie verdursten, treibt sie weg von den Wasserstellen. Aber in Deutsch-Ostafrika hat man von dem damaligen verantwortlichen Gouverneur Gustav Adolf Graf von Götzen Aussagen überliefert, dass er gesagt hat, dass der Hunger ein Verbündeter ist der Deutschen im Krieg. Und als der Gouverneur in der Zeit nach dem Maji-Maji-Krieg und nach der großen Hungersnot diese Gebiete besucht hat, sagt er auch, naja, hier sind die Hälfte der Bevölkerung ist gestorben und das ist nicht verwunderlich nach der Hungersnot. Also sie wussten, die Deutschen wussten, was sie getan haben und das reicht aus, um es als Genozid zu brandmarken, auch wenn es nicht diesen eindeutigen Vernichtungsbefehl gegeben hat, vernichtet diese und diese Ethnie. Aber es gibt mehrere ethnische Gruppen in Ostafrika, wie die Ngoni, wie die Vidunda und weitere, die Matumbi, die mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung oder auch bis zu 80% verloren haben durch diese Strategie der verbrannten Erde, durch diese Hungersnot, durch diese grausame die während des Krieges und als Folge des Krieges von deutscher Seite begangen worden sind.
Mhm. Vielleicht können wir nochmal auf die andere Seite schauen, den ja wahrscheinlich auch beeindruckenden Widerstandsgeist, dass da unterlegene Aufständische so lange auch durchgehalten haben gegen diesen militärischen Gegner. Du thematisierst da gleich am Anfang deines Buches eine Widerstandskämpferin, ja, Nduna Nkomanile.
Nkomanile.
Nkomanile, ja. Hat mir vorgenommen, das gut auszusprechen, hat natürlich nicht geklappt. Genau, aber fand ich sehr spannend, weil ich hatte ja vorhin schon von diesem Besuch Frank-Walter Steinmeiers in Songea gesprochen, ne? Und das war eben ein Ort, wo dann sie und 66 Männer in dieser Stadt von den Deutschen hingerichtet wurden aufgrund ihres Widerstandskampfes. Also vielleicht kannst du mal auch an dieser Person deutlich machen, wer war sie überhaupt und diesen Widerstandsgeist auch.
Ja, Nduna Nkomanile gehört ebenso wie die anderen hingerichteten Anführer in Songea zur ethnischen Gruppe der Ngoni, die lange Widerstand geleistet haben, zusammen mit weiteren Gruppen gegen die Deutschen. Ich fand es einfach faszinierend, als ich im Nationalmuseum von Dar es Salaam gewesen bin, dass da einfach eine kleine Tafel gewesen ist auf Swahili, die ich dann nach und nach übersetzen musste. Alles andere in dem Museum ist auf Englisch gewesen, wo die Geschichte von Nduna Nkomanile erzählt wird, die dazu beigetragen hat, das Magie zu verteilen, Kämpferinnen und Kämpfern Mut gemacht hat in diesem Krieg gegen die Deutschen und dann ebenso wie viele andere ein grausames Schicksal erleiden musste.
Ich habe auch gelesen, dass in Berlin gab es ja eine Umbenennungsinitiative, ne? Also es gab ja einen Kommandanten der sogenannten Schutztruppen, Hermann von Wissmann, und es gibt nicht nur in Berlin, also in Berlin wurde die Straße umbenannt, aber in Köln zum Beispiel gibt es noch eine Wissmannstraße. Ich weiß nicht, in welchen Städten noch so, also wo Straßen noch benannt sind nach diesem Kolonialverbrecher, und da war sie ja, die Straße hätte nach ihr benannt wurde, aber wurde dann, glaube ich, nach einer tansanischen Politikerin und Aktivistin benannt, die dann etwas später für in Tansania für eine Politik der Gerechtigkeit gestritten hat. Vielleicht kannst du dazu zwei Takte sagen.
Ja, letztlich fiel die Entscheidung für Lucy Lameck, die Ministerin gewesen ist als erste Frau in Tansania, ist auch sicherlich eine gute Wahl gewesen, überhaupt Straßen umzubenennen, die früher nach Kolonialverbrechern benannt worden sind und nun nach Widerstandskämpfern benannt werden. In Berlin gibt es ja lange im sogenannten afrikanischen Viertel auch die Petersallee, die nach Karl Peters, auch einem der ganz schlimmen Verbrecher, die gewütet haben in Deutsch-Ostafrika, benannt war und die nun ein Teil dieser Straße wird in Zukunft Magie-Magie-Allee heißen, was aus meiner Sicht auch sehr zu befürworten ist. Allerdings finden diese ganzen Sachen auf so einer symbolischen Ebene statt. Und ich mache mir etwas Sorgen, dass das sowas ist, dass sich die Politik durch so etwas das Gewissen reinwäscht. Jetzt haben wir so ein bisschen für die Aufarbeitung getan der Kolonialzeit. Wir haben jetzt nicht mehr diese belasteten Straßennamen. Und damit ist es auch gut. Aus meiner Sicht müsste da sehr viel mehr getan werden. Du hast ja schon die Schulen angesprochen. Ich gehe auch an Schulen, stelle da das Thema vor und freue mich, dass es da auch ein positives Feedback zu gibt. Und es muss, wie gesagt, sehr viel mehr getan werden, um Gerechtigkeit wiederherzustellen.
Ja, lass uns da doch mal dranbleiben und nochmal darüber sprechen. Du hast schon erwähnt, es gibt diese Initiativen, dass Straßen, die nach deutschen Kriegsverbrechern benannt sind, umbenannt werden, wie zum Beispiel Hermann von Wissmann. In Köln gibt es diese Initiative auch, die sich dafür einsetzt, dass die Straße umbenannt wird. Aber dass das allein nicht ausreicht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass der Bundespräsident nach Tansania gereist ist, dort um Entschuldigung gebeten hat bei den Nachkommen der Opfer. Und dass er Aufarbeitung versprochen hat. Es gibt jetzt, das habe ich gelernt, soll es im Herbst 2024 im Berliner Humboldt-Forum soll es eine Ausstellung geben zur Geschichte von Tansania. Die soll konzipiert und umgesetzt werden mit Forschern aus Tansania und soll dann erst hier stattfinden und dann auch in Tansania selbst. Das sind wahrscheinlich alles begrüßenswerte Ansätze. Und gleichzeitig hast du jetzt schon deutlich gemacht, dass das nicht tief genug geht. Also vielleicht kannst du mal sagen, wo haben wir da Fortschritte gemacht oder wo werden da Fortschritte gemacht und was könnten deiner Vorstellung nach ja Möglichkeiten sein, da noch weiterzugehen?
Also was mir von der Ausstellung im Humboldt-Forum bekannt ist, ist alles sehr gut, ist historisch sehr vernünftig, was da gemacht wird, viel auch aus Opferperspektive, eine sehr gute Einordnung, die vorgenommen wird. Es werden die Opferzahlen werden korrekt benannt nach dem Magie-Magie-Krieg. Die Frage ist eben, wie viele Menschen erreicht man mit so einer Ausstellung dann tatsächlich. Und die zweite Frage ist eben, ist denn das Humboldt-Forum wirklich der richtige Ort für so etwas? Das wird ja von vielen Aktivistinnen und Aktivisten allgemein sehr kritisch gesehen. Warum muss ein altes Schloss wieder aufgebaut werden in Berlin, das doch einfach hier über lange Zeit als Symbol stand für deutschen Militarismus, für deutschen Imperialismus, für eine deutsche Monarchie, die so viel Unglück über die Welt gebracht hat und eben in einigen Fragen ein Vorgänger eben der Nazizeit gewesen ist und wo sich da Kontinuitätslinien auch herstellen lassen.
Ja, auf jeden Fall gute Punkte. Und ich denke auch, dass natürlich mehr getan werden kann in der selbstkritischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen, gerade mit Bezug auf das heutige Tansania auch, ne, wo es hier kaum eine Erinnerungspolitik gibt. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, Art, was bräuchte es da ganz konkret?
Ja, wir müssen, das Thema koloniales Unrecht muss bekannter werden. Die Schulen sind eine Möglichkeit, es bekannter zu machen, auch für folgende Generationen. Man kann diese Verbrechen, die einst begangen worden sind, kann man nicht wieder gut machen von der Politik, aber es ist rechtlich so, dass Tansania ein Anrecht auf Reparationen hätte. Aber es liegt natürlich auch an der tansanischen Staats- und Regierungsspitze, diese Forderung auch offensiv zu erheben. Wenn das der Fall sein sollte, wäre ich auch absolut dafür, dass Reparationen gezahlt werden. Und es bedarf noch eines weiteren Blicks auf neokoloniale Abhängigkeiten nach dem Ende des Kolonialismus. Wenn man bedenkt, dass die Länder des globalen Südens als zu einer Schuldknechtschaft gedrängt worden sind durch die Kredite, die ihnen gewährt wurden, und sie in diesem Zusammenhang dazu gedrängt worden sind, Privatisierung vorzunehmen und vieles aus der Hand zu geben, was nationale Selbstbestimmung angeht. Da sind natürlich Fragen des Schuldenerlasses für Länder des globalen Südens, spielt da eine große Rolle, und das betrifft auch Tansania.
Ja, wichtig, was du da zuletzt gesagt hast, denke ich auch, ne? Nicht nur das Erinnern als symbolischer Akt, sondern eben auch Konsequenzen daraus ziehen für das Hier und Jetzt, ne? Und irgendwie an einer solidarischen Lebensweise arbeiten, das kann man jetzt von Frank-Walter Steinmeier nicht unbedingt erwarten. Art, wir müssen schon gleich zum Schluss kommen, aber einen Aspekt fand ich schon noch interessant, den du angedeutet hast. Du hast vorhin davon gesprochen, von Kontinuitätslinien zwischen Kolonialismus und Kaiserreich und dann später dem Nationalsozialismus. Hätte mich doch interessiert, wo du die siehst, ne? Weil im Kontext von Debatten um Antisemitismus und Rassismus steht auch immer wieder die Frage vom richtigen Erinnern an die deutschen Genozide im Raum, ne? Und die Frage, welches Leid eigentlich zählt, ja? Und die Frage, wo gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen der Vernichtungspolitik der Nazis gegenüber den Juden in Europa und der genozidalen Politik in den afrikanischen Kolonien. Und mir scheint es da wichtig und angebracht, eine Position zu finden, die einerseits die Einzigartigkeit dieser unbedingten Vernichtungspolitik gegen Jüdinnen und Juden in Europa, ne, im Nationalsozialismus, die diese Einzigartigkeit im Unterschied auch zu den Kolonialverbrechen ja schafft, in den Blick zu nehmen. Also die Unterschiede bei den Genoziden zeigt, aber die auch Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten aufzeigt zwischen Kolonialverbrechen und Judenvernichtung. Wie blickst du denn da drauf?
Erstmal doch zur Unterscheidung von diesen Genoziden, die stattgefunden haben an den Herero und Nama und an den Menschen im Süden der Kolonie Deutsch-Ostafrika, zum Vergleich zum Genozid an den europäischen Juden. Der große Unterschied ist, dass in den deutschen Kolonien nach diesen Kolonialkriegen die Meinung vorherrschte, dass man noch Menschen brauchte, die auszubeuten waren. So, es war nicht die Idee, dass alle Menschen in diesen Kolonien ermordet werden sollten, weil es noch wirtschaftliche Interessen gegeben hat. An den europäischen Juden gab es kein Interesse der Aus also es gab auch Zwangsarbeit, Ausbeutung in Konzentrationslagern, aber es sollte niemand übrig bleiben. Es sollten komplett vernichtet werden, ohne dass es da irgendeine Form von Rationalität gibt. gegeben hätte. Außerdem diese industrielle Vernichtung der Menschen, die es im Nationalsozialismus gegeben hat, die hat es in den Kolonien nicht gegeben, obwohl es da auch schon Konzentrationslager gegeben hat, die die Deutschen auch so benannt haben in im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika. Und ich bin in meinen Recherchen auch darauf gestoßen, dass es zumindest ein Konzentrationslager auch in Ostafrika gegeben hat, in das Menschen eingepfercht worden sind. Zu den personellen Kontinuitäten ist es so gewesen, dass es einen Verbund gegeben hat von Kolonialisten, ein Lobbyverband, der in der Weimarer Republik dafür getrommelt hat, dass Deutschland sich wieder darum bemühen muss, die Kolonien zurückzubekommen. Und die hatten eine enge Verbindung zur NSDAP, zwei frühere Gouverneure von Deutsch-Ostafrika, Eduard von Liebert und Heinrich Schnee, sind später auch in die NSDAP eingetreten und haben die Nazi-Politik unterstützt. Und ich denke auch, was noch wenig erforscht ist, ist, was für eine Mentalität auch in einem Militär entsteht, in einem preußisch-kaiserlichen Militär, das in afrikanischen Staaten erst für diese Verbrechen verantwortlich war und nur 30, 40 Jahre später eben in Europa solche furchtbaren Verbrechen begangen hat. Was wurde in diesem Militär weitergegeben? Was für ein Bild von Völkern, von Ländern, die man besetzt hat? Also ich denke, dass es da eine ganze Menge von Kontinuitäten gibt, die auch noch zu erforschen wären.
Ja, und wenn ich es nicht falsch verstehe, dann ist, glaube ich, auch in der Kolonialzeit auch so dieser biologistische Rassismus entstanden, der dann auch auf die Jüdinnen und Juden übertragen wurde, wo ja vorher ein religiöser Antisemitismus vorherrschte, wo Jüdinnen und Juden dann im Zweifel noch konvertieren konnten, aber dann waren sie quasi als Rasse plötzlich gesetzt und sollten als Rasse vernichtet werden, ja.
Absolut richtig. Das ist ja diese Forschung, diese pseudowissenschaftliche Forschung, die an den Schädeln vorgenommen worden ist, hat sich dann ja fortgesetzt dann an den Kopfvermessungen von jüdischen Menschen, die von den Nazis dann vorgenommen wurde.
Ja. Nur zum Ausblick, Art, was können unsere ZuhörerInnen aus deiner Sicht denn tun mit Blick auf Aufarbeitung und Wiedergutmachung deutscher Kolonialgeschichte, vielleicht auch mit Blick ganz konkret auf Tansania? Die ehemalige Kolonie Deutsch-Ostafrika. Gibt es da was du dir von den Leuten wünschst, die uns hier zuhören?
Ja, als ich mein Gespräch geführt habe mit dem tansanischen Botschafter in Deutschland, Abdallah Possi, er hat sich gewünscht, eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema in der Gesellschaft, in den Schulen. Und er meinte, es sei wichtig, aus der Geschichte zu lernen, auch wie er mir gesagt hat, dass es keinen neuen Hitler in Deutschland gibt. Und wir haben einen extremen Rechtsruck zurzeit in Deutschland. Und ich glaube, gegen diesen Rechtsruck kann man nur effektiv vorgehen, wenn man auch weiß um die deutsche Geschichte, um den Rassismus, um die genozidale Politik in den Kolonien und was folgt im Nationalsozialismus, an den beispiellosen Völkermord an den europäischen Juden und an den Sinti und Roma, der folgte. Ich glaube, dass eine Auseinandersetzung mit diesem Teil unserer Geschichte auch eben dazu beitragen kann, effektiv gegen diesen Rechtsruck vorzugehen. Ja, und was ich mir von allen Menschen wünsche, ist Aufstehen gegen Rassismus, gegen Ausbeutung, wo immer diese Phänomene auftreten.
Art, danke dir, dass du mich hier besucht hast. Danke.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Mein Gast war Art van Riel mit seinem Buch Der verschwiegene Völkermord. Wenn ihr euch für Art interessiert oder eben sein Buch, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.